Lifetime, ein Podcast vom Automotive Land NRW. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Wir sprechen über spannende Themen rund um die Transformation in der Automobilindustrie und begrüßen dazu interessante Gäste. Bleiben Sie neugierig.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Drivetime, einem Podcast von Automotive Land NRW. Wer sind wir? Automotive Land NRW ist ein Cluster, das Automobilzulieferunternehmen, Forschung und Politik in Schlüsselbereichen wie Elektromobilität, autonomem Fahren und oder künstlicher Intelligenz verbindet, um gemeinsam die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Zu meiner Person. Mein Name ist Monika Cox und als Vorständin von Automotive Land NRW habe ich die ehrenvolle Aufgabe, heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. André Tünkers, geschäftsführender Gesellschafter der Tünkers Maschinenbau GmbH Ratingen. Herzlich willkommen, lieber André.
Ja, hallo zusammen.
André, du führst zusammen mit deinem Bruder ein Familienunternehmen mit langer Tradition, das weltweit als Taktgeber für Automatisierungslösungen bekannt ist. Stelle doch bitte dein Unternehmen kurz vor. In welchen Produktbereichen seid ihr tätig? Und wer sind deine Kunden?
Ja, erstmal danke, Monika, für die Einladung hier. Spannendes Format. Unser Unternehmen, die Tünkers Gruppe, sagen wir vielmehr, ist im Bereich der Anlagenausrüstung unterwegs. Und klar, man kann es sich vorstellen, Automobil, das heißt, wir rüsten nicht irgendwelche Anlagen aus, sondern Automobilproduktionsanlagen und um noch genauer zu werden, meistens im Bereich Karosserie. Das machen wir weltweit, also nicht nur in Deutschland. Sicherlich haben wir da mal angefangen, aber an internationalen Standorten, überall dort, wo Autos gebaut werden.
Gut, und deine Kunden?
Ja, meine Kunden. Unsere Kunden sind vorwiegend natürlich die Automobilhersteller. Das stimmt aber nicht ganz. Ja. Die sind die End-User. Der eigentliche Kunde ist der Anlagenbauer. Der Automobilhersteller bestellt seine Anlage bei einem Anlagenbauer, der wiederum benannt wird, ausgewählt wird. Und der muss dann nach Lastenheft bei uns das eine oder andere bestellen oder freut sich, bei uns bestellen zu dürfen, je nachdem. Das sind alle Automobilhersteller weltweit. Da gibt es jetzt keine Spezialitäten oder Befindlichkeiten, aber sicherlich ist Volkswagen ein sehr großer Kunde, Mercedes, BMW, alle groß. Neueste Größe ist BYD, da sind wir auch unter den Nummer 1 Lieferanten, was die Anlagenausrüstung angeht und in China sowieso bei den meisten OEMs drin.
Ich hatte es gerade erwähnt, ihr seid ein Unternehmen in Familienhand mit einer langen Tradition. Wann und warum habt ihr euch entschieden, dass es nicht reicht, in Ratingen eine Fertigung zu haben, sondern dass ihr euch international aufstellen müsst?
Ja, die Frage ist gut und berechtigt. Wir haben da sehr früh mit angefangen. Also mein Vater hat das Unternehmen gegründet vor mehr als 60 Jahren, 65 Jahren und hat schon in den 80ern angefangen und eigentlich auch davor immer den Blick nach draußen zu wagen in die weite Welt. Natürlich nicht nur, aber auch im Verbund mit dem Produkt für die Anlagenausrüstung Automobil, weil da auch immer im Hintergrund war, dass das ein internationales Geschäft war. Die ersten Produktionsanlagen haben sich zum Vorbild genommen, USA, und dort hat man dann sehr starke Kontakte gehabt zu Planungen und so weiter. Also 80er Jahre waren die ersten Niederlassungen, sind immer noch da. Also Spanien war eine unserer ersten Niederlassungen, ich glaube, gegründet in den 80ern oder so.
Und mittlerweile seid ihr weltweit aufgestellt.
Ja, mittlerweile haben wir, ich versuche es immer nachzuzählen, ich glaube, letzte Volkszählung waren 16 produktive bzw. operativ aktive Standorte weltweit. Ja.
Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Standorte international aus? Was ist für euch ausschlaggebend für den Ort XY, wo ihr euch niederlassen wollt?
Es ist natürlich der Umfang des Geschäfts, der zu erwartende Umfang des Geschäfts. Wir denken immer in Autos, in Automobilprojekten, früher noch mehr als heute. Also heute sind es vielleicht eher die Werke. Aber früher hat man gesagt, da kommt jetzt die neue S-Klasse oder der neue Golf und der kommt jetzt meinetwegen in Wolfsburg. Und was bedeutet das denn? Wie viel unserer Produkte kann man wohl dort etablieren? Und so auch zum Beispiel der Peco 24, ein Polo-Derivat in Brasilien, und da hat man dann damals eben recht schnell die Auflage gehabt, dass man lokalen Umfang darstellen muss, Local Content geben muss, und das war dann die Initialzündung dafür, in Brasilien eine Niederlassung zu Und das kann man mehr oder weniger sagen, war immer die Blaupause für Auslandsengagement. Wie viel Umfang Geschäft und muss man denn wirklich vor Ort? Meistens müssen wir vor Ort sein, müssen Service bieten. Und das waren dann die Indikatoren, um zu sagen, ja, da gehen wir rein.
Nun befinden wir uns ja zurzeit in geopolitisch stürmischen Zeiten, um es mal dezent auszudrücken. Inwieweit schaut ihr auf eure internationalen Tätigkeiten, wenn wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie instabil teilweise auch langjährig verlässliche Partnerländer mittlerweile für uns werden?
Ja, das ist die Krux, ne? Also diese geopolitische Instabilität, nenne ich es mal eher sogar, nicht nur der Kontext, die ist natürlich Grund dafür, dass wir mehr und mehr über internationales Geschäft reden. Wir wissen jetzt schon, dass die meisten Anlagen für Autos, egal wo auf der Welt, über chinesische Anlagenbauer laufen. Und das ist natürlich eine Verlagerung der Kompetenz und des Umsatzes, die nicht unbedingt glücklich ist für uns. Bedeutet nicht unbedingt, dass der gesamte Umsatz nur noch in China stattfindet, aber man muss sich eben dann Gedanken machen, welches Projekt in welchem Land wird über welche Vertriebsorganisationen oder Produktionsstandorte bedient. Und dieses Miteinander, internationale Spielbuch oder die Spielwiese, die wird wesentlich elementarer für uns, essentieller. Da versuchen wir momentan, unsere Mannschaft besser zu vernetzen, zu verdrahten, damit wir schneller reagieren können, weil eben die Prognosesicherheit einfach nicht da ist. Es ist ja nicht so, dass der Markt nicht existiert, dass der Markt da niederliegt, aber jetzt mit Bestimmtheit zu sagen, was morgen an Autos in welchem Land gebaut wird, das ist einfach sehr, sehr schwierig.
Wäre eine Konsequenz aus dieser Situation eine mögliche Rückverlagerung nach Europa oder nach Deutschland?
Sind sicherlich Szenarien, die man immer wieder diskutiert und bespielt. Wir versuchen, alle Standorte sauber zu bedienen und eben im Netzwerk dann dafür zu sorgen, dass wir auf der einen Seite keine Kapazitätserweiterung, aber auf der anderen Seite eben auch keine weiteren Einschränkungen an Standorten hinnehmen müssen. Wir glauben, dass das Setup, was wir momentan haben, das sind 1200 Leute mit den 16 Standorten, dass das eigentlich gut ist, um die Zukunft zu bedienen. Die müssen aber nicht unbedingt auch da sein, wo das Auto gebaut wird. Das war die Theorie, wie ich eben sagte, früher. Jetzt wäre es dann, ja, uns ist doch egal, das Auto soll nach Saudi-Arabien. Wir würden jetzt sicherlich nicht unbedingt heiß darauf sein, in Saudi-Arabien auch einen Standort aufzumachen, sondern werden versuchen, das aus den naheliegenden, wie auch immer naheliegend zu interpretieren ist, Ländern zu bedienen.
Verstanden. Ich habe gerade nach Europa gefragt. Da fällt mir natürlich der wachsende regulatorische Druck der Europäischen Union ein. Wie geht ihr bei euch intern mit Vorgaben zum Beispiel zum Thema ESG oder zum Thema Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz um? Ist es etwas, was ihr positiv begrüßt oder wo ihr drei Kreuze macht, wenn es unter Umständen politisch dann doch nicht durchgesetzt wird?
Ja, die meisten Ansätze sind ja in ihrer Natur nachvollziehbar und sinnvoll. Aber wir glauben, dass nicht alle Werkzeuge gut sind und sauber ausgeführt werden. Also machen wir eher die drei Kreuze, wenn wir es nicht in dem Umfang liefern müssen, wie es vielleicht ursprünglich mal skizziert wurde. Aber die Notwendigkeit, sei es jetzt eine ESG-konforme Darstellung oder Sonderbericht dazu zu liefern, sehen wir natürlich. Aber der Umfang dahinter und der Aufwand dahinter wird, glaube ich, aus den regulatorischen Kreisen etwas unterschätzt, insbesondere für Mittelstand. Ja, wir mögen ja 1200 Mitarbeiter haben, aber alle Standorte haben eine Größe zwischen 15 und 150 Mitarbeiter oder 250 Mitarbeiter. Das sind kleine Einheiten und für die sind solche Herausforderungen durchaus ein echtes Kreuz.
Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, der viel Erwartung entgegengebracht wird. Und die Frage, können oder wollen die das eigentlich alles erfüllen? Wenn du dir das wünschen dürftest, was würdest du von der neuen Bundesregierung möglichst zügig erwarten, um deine Planungssicherheit hier in Deutschland oder sogar weltweit zu verbessern?
Ja, also das Erste, was wir natürlich erwarten, ist, dass die Bundesregierung mehr Einfluss von Automotive Land NRW akzeptiert und mehr in den Dialog mit uns, liebe Monika, ja, eintaucht. Klar, ne? Aber sicherlich ist dieser Blick, den wir eben schon skizziert haben, in die Welt international, ohne dass man jetzt anfängt, den Handelskrieg mit Sandförmchen werfen, wenn ich es mal so nennen darf, zu begleiten oder so, der wäre wünschenswert. Dass man sich nicht darauf fokussiert, was könnte ich mir noch Lustiges ausdenken, um Handelsbarrieren aufzubauen, oder Lieferkettengesetz ist ja auch ein Nachweis der wahren Ursprünge, ähnlich gelagerter Motivation zu sehen. Das ist aus unserer Sicht nicht zielführend, sondern wir würden uns mehr Dialog vorstellen und mehr Unterstützung hemdsärmeliger Natur dort, wo es passiert, ne, in den Fabriken unseres Landes, ne, in den Fabriken der Bundesrepublik, an den Standorten, dass wir wirklich wieder Arbeit auf dem Tisch haben und Projekte hier umsetzen können, ohne dass wir 15 Seiten Report machen müssen, etc. etc. Das ist einfach in der Wettbewerbsfähigkeit kein Vorteil, sondern ein drastischer Nachteil gegenüber anderen Ländern. Ja, das muss die Bundesregierung verstehen, sehen und begleiten. Die Ideen, die ich sehe, die momentan diskutiert werden, klingen erstmal alle gut, alle super. Was bis hierhin gefehlt hat, waren die Umsetzungen, und das muss jetzt passieren. Das muss jetzt gemacht werden. Das ist der Trick.
Jetzt in Bezug auf, nochmal zurück auf die Internationalisierung. Du bist ja viel unterwegs an euren Standorten weltweit. Du sprichst ja viel mit deinen Mitarbeitern, deinen Leuten vor Ort. Hat sich die Wahrnehmung der deutschen Wirtschaftswundermaschine verändert?
Das ist eine gemeine Frage. Darf ich den Telefonjoker nutzen? Nein, die Wahrnehmung hat sich geändert, klar. Denke ich schon. Also insbesondere bei mir vielleicht auch, aber die Wahrnehmung in der Welt hat sich geändert. Natürlich ist man immer wieder mit Sprüchen konfrontiert. In China ist es, ja, die Chinesen leben nach Konfuzius. Konfuzius sagt, du musst besser als dein Lehrer sein. Also versucht der Chinese natürlich besser zu sein als sein Automobilvorbild aus Europa, meinetwegen. Ja. Und da sieht man schon ein Stück weit die Wahrnehmung im internationalen Kontext, nicht nur Automobil, sondern generell Maschinenbau made in Germany, hat sich verändert. Ist sicherlich immer verbunden mit dem Begriff Bürokratie, schwierig, Zurückhaltung, Hysterie. Das sind so die drei Dinger, die ich vielleicht zusammenfassend da sehe.
Wir haben ja in der Vergangenheit es gerade als Automobilzulieferer des Öfteren auch von unseren Kunden, von den Automobilherstellern gehört, dass die Zulieferer folgen müssen, egal in welches Land. Es wird davon ausgegangen, ihr müsst folgen, ihr müsst bei uns sein. Was ist deine persönliche Einschätzung? Glaubst du, dass die Phase der globalisierten Automobilhersteller an ihr Ende gekommen ist und oder durchläuft sie nur einen massiven Wandel? Sind wir zu Beginn oder am Anfang einer neuen Tendenz?
Ja, neue Tendenz auf jeden Fall. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Ja? Massiver Wandel auf jeden Fall. Früher war es so, du hast ein Auto gebaut und hast versucht, die Stückzahl pro Werk hochzufahren, damit es sich rechnet. Ne? Das ist vorbei, dadurch, dass man eben Handelsbarrieren sieht und versteht, dadurch, dass Transport, also die einfache Bereitstellung von Waren aus China mal eben in Europa, ist jetzt kein Hexenwerk, aber eben auch ein Kostenpunkt. Deswegen kann es sein, dass wir das Regionalprodukt vielleicht in Zukunft kriegen, ja, dass Automobilbau wieder regional wird, aber eben in einer Art verlängerten Werkbank. Ja, alles kommt per CKD, SKD rein, wird nur noch zusammengesteckt. Und dann habe ich den erforderlichen Local Content in einem Land oder in einem Kontinent, meinetwegen Europa, ohne dass die Kompetenz Automobil überhaupt in dem Land vorhanden ist. Sondern es wird dann nur zusammengebaut durch, ich will mal sagen, sekundär qualifizierte Kräfte. Das könnte ein Szenario sein, was ja, ich wahrscheinlich auch mit ein bisschen Nachdenken und Überlegen als möglich erachte, möglicher als andere. Das kann man ja in Köln sehen, da gibt es ja auch schon so Trends, die Entwicklungskapazität und Kompetenz geht weg. Was bleibt, ist das einfache Herstellen eines Autos bei Ford in Köln. Und da ist natürlich die Frage, wie überlebenstauglich ist sowas? Ja? Und muss man nicht Kompetenzträger sein für ein Produkt? Und das sehe ich schon so. Da kann dann nur helfen, dass wir vielleicht die Produkte international entwickeln, dass die Kompetenz eben nicht lokal akkumuliert ist in China oder in Europa, ist ja jetzt erstmal egal, oder in den USA, sondern dass auch von den Zolltarifen her und Entwicklungstrends klargestellt ist, das ist ein Weltprodukt und das wurde zu wesentlichen Teilen an vielen unterschiedlichen Orten in der Welt nicht nur hergestellt, sondern auch erfunden, erdacht, erprobt etc. Haben schon viele Automobilhersteller immer wieder versucht. Ich glaube, der Ford Focus war ein Modell oder Mondeo hieß ja auch so Mondeo, ja, sollte ein Weltprodukt werden. Ich würde mal sagen, es war schwierig bisher. Ob es jetzt gelingt, mag sich noch herausstellen. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht darauf hinausläuft, dass sich das einfach von der Konzentration verlagert aus Europa nach China. Das wäre ungeschickt.
Wir werden es aufmerksam beobachten, lieber André. Das war's schon mit der ersten Folge von Drive Time. Vielen Dank für die interessanten Impulse an dich. Danke, dass du deine Zeit geopfert hast. Und wenn Ihnen unser Gespräch gefallen haben sollte, wenn Sie das mögen, was Sie gehört haben, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung oder eine Kommentierung. Und unser persönlicher Wunsch, bleiben Sie neugierig.